Ein kurzer Hinweis, manche haben mich schon angesprochen, wo kann man weiterarbeiten, gibt es vielleicht andere Seminare, vielleicht wirst du am Ende auch noch was sagen, dass wir da hier auch planen, weiterzuarbeiten, mehr in den praktischen Bereich rein, wie kann man das jetzt umsetzen, wie spielt man zusammen im Team und so weiter, dazu aber gleich mehr. Ich wollte kurz auf diese Webseite hinweisen, worshipworld.de. Das ist so ein bisschen ein Marktplatz, wo ich mal angefangen habe, alles zu sammeln, was mir an sinnvoller Information unterkommt aus dem Bereich Lobpreis und Anbetung. Das haben sich einige aus dem Christustreff mit da drauf gesetzt und das ist für uns so ein bisschen ein Forum. Eine Seite, wo wir verschiedene Sachen machen, vor allen Dingen Material zur Verfügung stellen für Musikteams, für Leute wie euch, die in dem Bereich arbeiten, Literaturtipps, CD-Tipps haben wir mal angefangen, das haben wir inzwischen aufgehört, weil es dafür zu viel gibt und auch bessere Seiten gibt. Aber Buchtipps zum Beispiel und dann vor allen Dingen hier dieses, das ist eine Artikeldatenbank mit 150 Online-Artikeln, die man also lesen kann zum Thema Lobpreisanbetung, zu all diesen Themen sehr ausführlich, also angefangen von, wie stimme ich mein Klavier, nein, oder wie bete ich Gott auf dem auf das Snare-Drum an oder so, über Tontechnik, über welche Herzenseinstellung brauche ich oder nach welchen Qualitäten sollte ich gucken, wenn ich ein Musikteam zusammenstelle, wie rede ich mit meinem Pastor und so weiter. Ja, also ganz verschiedene Bereiche. Man sieht das hier, Themen, Grundlagen, das sind so Fragen, was ist überhaupt Anbetung, worauf kommt es an, Charakter und Dienst des Anbetungsleiters, das sind so persönliche Fragen, was ist eigentlich unser Auftrag, Praxistipps für Musiker, das ist nach Instrumenten sortiert, für Gitarristen, Keyboarder, Schlagzeuger, Techniker, Programmierer und so weiter. Anbetung und Gemeinde, das sind so ein bisschen die Fragen, die wir heute haben. Welcher Musikstil ist der richtige? Wie macht man Anbetung im Hauskreis? Solche Sachen. Songwriting, Songauswahl, also welches sind die richtigen Lieder und wie schreibt man die richtigen Lieder? Kritische Stimmen, ich versuche bewusst auch Artikel zu sammeln, die das Ganze ein bisschen kritisch sehen oder irgendwie kritische Anfragen haben und anderes. Das sind die Artikel. Dann gibt es aber auch ganzen Download-Bereich, wo viele Arbeitsblätter aus Seminaren oder einfach so hilfreiche Arbeitsblätter Tipps und Tricks sind. Und vor allen Dingen ein Buch von mir, was es nicht mehr gibt, das heißt Anbetung konkret. Das sind so sehr viele biblische Grundlagen über Lobpreis und Anbetung. Das gibt es dort zum Download. Und es gibt eine Seite mit Seminarterminen. Viele haben schon gefragt, wo kann ich denn mal besser lernen, wie ich zusammenspiele mit anderen, wie ich besser Gitarre spielen kann und so weiter. Da sage ich immer, das ist nicht mein Seminarschwerpunkt. Also ich bin nicht gut genug an der Gitarre, um Gitarrenkurse geben zu können. Das muss man aber auch nicht in der christlichen Gemeinde lernen. Da gibt es Musikschulen und also christliche Gitarre ist nicht anders als andere Gitarre. Da würde ich also alle ermutigen, bei euch vor Ort einfach jemanden zu suchen, Aushang im Musikgeschäft und da Gitarrenunterricht zu nehmen. Ich mache in den Seminaren immer mehr so diese speziellen Sachen, worauf sollte ein Lobpreisleiter achten, ja, wenn er Gitarre spielt. Das sind nochmal extra Sachen, die ihr vom Gitarrenlehrer nicht lernen könnt. Und da gibt es immer mal in Deutschland auch Seminarwochenenden, Seminartage, wo ganze Bandschulungen stattfinden. Der EC bietet sowas an oder die Worship-Akademie in Altensteig und hier und da auch mal eine Gemeinde. Und wenn immer ich sowas in die Finger kriege, dann tue ich das auf meine Seite. Da kann man also immer gucken, wo ist die nächste Gelegenheit für mich oder für unser Musikteam, so eine Schulung zu bekommen und wo in der Nähe. Ich muss das noch ein bisschen nacharbeiten für dieses Jahr, aber das lohnt sich da immer mal hinzugucken. Okay. Noch ganz kurz an dieser Stelle, ich verschicke auch so 3-4 Mal im Jahr eine E-Mail-Newsletter, wo ich Sachen reinschreibe, die ich gefunden habe, die ich interessant finde, interessante Links, interessante Artikel oder auch Hinweise auf Seminare. Wenn ihr den bekommen wollt, ja, wo dann drin steht, nächste Woche findet irgendwo ein Lobpreisseminar statt, da kann man hingehen, dann müsst ihr mir auf dieser Seite einfach eine E-Mail schicken, ja, also worshipworld.de und da gibt es dann Kontakt. Und dann schickt er mir einfach eine E-Mail und sagt, ich würde gerne einfach regelmäßig informiert werden über... Da könnt ihr euch noch einfallen. So, ich muss jetzt hier ein bisschen tricksen, weil ich wieder die große Tafel nicht habe und ich werde jetzt versuchen, hier direkt ins Word reinzuschreiben. Gucken, ob das funktioniert. Okay, das ist der dritte Bereich, über den wir jetzt nochmal sprechen wollen. Wir haben jetzt darüber geredet, dass wir ein bisschen verstehen, Musik als Sprache des Herzens, dass wir auch ein bisschen versuchen, die Sprachen der anderen zu verstehen, also Fremdsprachentauglichkeit. Ja. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, welche Funktion hat Musik und dass eben dieser ganze Bereich der priesterlichen Musik, also Musik, die den Menschen hilft, in die Gegenwart Gottes zu kommen, im Gottesdienst wirklich in die Anbetung zu finden und nicht nur ins Lernen oder in die Gemeinschaft, was auch wichtig ist, sondern wirklich zu Gott zu finden, dass dieses der Bereich ist, über den wir reden, wenn wir über Anbetungsmusik reden. Und dass das, glaube ich, ein Bereich ist, in dem wir noch viel lernen müssen und dass wir den Bereich nicht automatisch entdecken, indem wir neue Musik machen. Manchmal hilft, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir in diesem Bereich viel neue Musik machen, weil in diesem Bereich der Anbetung es wichtig ist, dass wir möglichst unverfremdet natürlich die Musik haben, die uns aus dem Herzen spricht. Und das ist eben bei vielen jungen Leuten heutzutage eine andere Musik als die Musik von vor 100 oder 150 Jahren. Und das ist der einzige Grund, warum wir jetzt moderne Musik auch in die Anbetung reinnehmen, damit es was Echtes ist. Also was Leute quasi sagen, das spricht mir aus dem Herzen, das ist meine Musik, da kann ich am besten mit Gott reden. Das ist quasi der Hauptgrund. Es ist nicht, damit wir dem Zeitgeist hinterherhecheln, ja, sondern es ist einfach, damit wir authentisch und echt sein können in unseren Gemeinden. Deswegen müssen wir Musikstil finden, der am meisten uns oder vielleicht auch unserer Umgebung entspricht, damit andere Leute dort auch den Weg zu Gott finden können. Okay, der letzte Einheit heute, die soll ein bisschen auch darum gehen, wo sind eigentlich jetzt die Konfliktfelder? Ich habe gemerkt, dass in diesem Musikbereich sehr viele Konflikte sind, dass aber sehr wenig darüber geredet wird. Ich war im Oktober in der Gemeinde und da haben wir Workshops gemacht nachmittags und ich hatte also den Auftrag, den Workshop mit den Musikern zu machen. Und da haben wir uns einfach in den Kreis gesetzt und haben, dann habe ich gesagt, jetzt machen wir alle mal die Augen zu. Und dann hatte ich eine Fragenliste, so 20 Fragen in die Richtung, ich habe manchmal Sorge, dass ich nicht gut genug singe. Oder ich war schon mal neidisch auf den Lobpreisleiter, der immer in der ersten Reihe steht. Oder meine Mitbandmitglieder sind nicht geistlich genug, denen geht es immer nur um die Musik. Oder es nervt mich total, dass manche bei uns denken, Musik entsteht von selber und man muss nicht daran arbeiten. Ja, also und das haben wir alles mit Augen dann geantwortet und es waren alles Fragen, wo sich wahrscheinlich mit offenen Augen niemand gemeldet hätte und es war erstaunlich, also wie viele Leute da ihre Hände gehoben haben. Ja, und das Spannende ist eben, dass man darüber nicht offen redet. Ja? Und man dann oft so einfach nur dieses sich total zurückzieht und denkt, also oft ist es, die alten Leute sind ja alle so verbohrt, die wollen ja nicht, die wollen ja nicht wirklich, was weiß ich, den Herrn suchen oder die wollen nicht vorwärts gehen oder sonst was, ne? Oder man sagt ja, die jungen Leute, die sind ja total dem Zeitgeist verfallen und haben keine Ahnung mehr von Kultur und von Kunst und sonst was, ne? Und man zieht sich dann so zurück, anstatt über die Dinge zu reden. Und deswegen habe ich gedacht, oder das ist einfach eine menschliche Erfahrung, dass es gut ist, über Konflikte zu reden und sie offen auf den Tisch zu legen. Vor allen Dingen zu merken, dass es Konflikte an der Oberfläche gibt und dass es darunter Tiefenschichten gibt. Dass also oft die Gefechte, die an der Oberfläche ausgetragen werden, nicht wirklich das widerspiegeln, was unter der Oberfläche passiert. Ja, es gibt also ganz viele vorgeschobene Konflikte um die Anschaffung von neuen Liederbüchern, ja, oder eben die Schrift auf den Folien oder ich weiß nicht was, ja, oder die Kleidung des Lobpreisteams, ja, die aber in Wirklichkeit ganz andere Dinge, wo andere Dinge dahinter stecken. Okay, was sind ein paar der echten Konflikte? Ich muss das jetzt so ein bisschen hier im Word tippen. Ich hoffe mal, das klappt. Das erste Bereich, und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Bereiche voneinander trennen lernen, damit das nicht alles miteinander so verquickt ist. Ja, der erste Bereich ist Konflikte um die Lehre. Also Konfliktfeld Lehre. Es gibt ja tatsächlich in diesem ganzen Bereich viel Streit, der sich tatsächlich um die Inhalte dreht. Also was wird in dem Liedgut eigentlich uns angeboten, was singen wir da? Und da gibt es ganz viel ernstzunehmende Angst, zum Beispiel vor Irrlehren, ja, oder von einem Abweichen von der bekannten Lehre. Das ist klar, wenn ich ich Kind bin in der Gemeinde die gleichen Lieder gesungen habe, dann bin ich vertraut mit dem Inhalt, der in diesen Liedern steckt. Und jetzt kommen Leute daher mit ganz anderen Liedern, ja, die auch die Dinge ganz anders formulieren, ja, und anders ausdrücken. Und dann denkt man manchmal, ist das denn wirklich noch das Gleiche, wie das, was wir früher gesungen haben oder geglaubt haben, ja? Und also jede Veränderung, jedes neue Lied ist quasi eine potenzielle Möglichkeit, auf die schiefe Bahn zu geraten. Ja, und da haben natürlich viele Leute ja auch eine Angst vor. Und manchmal sind einfach die Angst vor den neuen Liedern, hat gar nichts mit Musikstil zu tun oder mit Lautstärke oder sonst was, sondern damit, dass man wirklich ernstzunehmende Angst hat vor Irrlehren. Ja, wir haben das vorhin gehört in dieser Umfrage, ja, die Angst vor dem Charismatischen. Das hat einen geschichtlichen Grund darin, dass diese neue Betonung von Anbetung und Lobpreis jetzt in den letzten 50 Jahren ihren Anfang genommen hat in der charismatischen Bewegung. Ja. Das war eine Bewegung in Amerika, dann auch in Deutschland, wo man eben neu das Wirken des Heiligen Geistes irgendwie erfahren hat oder darauf Wert gelegt hat oder sich danach ausgestreckt hat oder wie auch immer, die Gaben des Geistes, und wo man dann, und das waren interessanterweise ganz traditionelle Leute, also Priester in der katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche, die gesagt haben, unsere Gottesdienste geben uns nicht genügend Raum, um diesem Wirken des Heiligen Geistes ja gerecht zu werden. Wir haben oft so ein durchstrukturiertes Programm, ja, da ist die Liturgie, die läuft ab. Wo ist denn die Möglichkeit, unserem Herzen wirklich Freiheit zu geben, Gott anzubeten, uns auszustrecken nach Gott? Und sie haben angefangen, ihre Liturgie so ein bisschen aufzuknacken und Lobpreiszeiten dort einzuführen. Ja. Und so gab es also erstmal immer nur so die Lobpreiszeit als Erweiterung der Liturgie. Und dann hat sich das von da aus verbreitet in andere Gemeinden, die gar keine Liturgie hatten. Ja, die haben dann einfach die Lobpreiszeit neu eingeführt. Ja, und dann irgendwann hat sich das auf ganze Gottesdienste ausgebreitet. Ja, also sozusagen ist der ganze Gottesdienst jetzt aus Lobpreisliedern besteht. Aber der Ursprung liegt eben in der charismatischen Bewegung, und viele der Lobpreislieder verraten das auch noch, gerade der Älteren. Ja. Und da haben eben viele Leute Angst, dass man mit den Liedern zugleich auch alle Lehren der charismatischen Bewegung übernimmt. Ja. Und das ist wieder eine ernstzunehmende oder eine Befürchtung, die man ernst nehmen sollte. Ja. Denn es gibt ja auch vielleicht manche, die eine oder andere Ansicht aus der charismatischen Bewegung, die man nicht teilt. Ja. Also ist ja beides möglich, dass da vielleicht etwas ist, was man noch nicht kennt, was aber einem gut täte. Und es könnte ja auch sein, dass da etwas ist, was man noch nicht kennt und zu Recht ablehnt. Muss man ja für beides offen sein. Ja. Man weiß aber nie so richtig, was ist denn nun was. Ja. Muss ich jetzt alles ablehnen, was von daher kommt? Und da gibt es eine Angst vor dem Charismatischen. Auf der anderen Seite gibt es eine Angst vor dem Dogmatischen, also dass viel gerade junge Leute sagen, was habe ich davon, wenn ich 10 Strophen die richtigen Wahrheiten singe, ja, und irgendwie ich keine Lieder habe, in denen ich mal ein Gefühl ausdrücken kann oder irgendwie meine Liebe zu Jesus, ja. Und die haben also oft Angst, dann in der Dogmatik, in den richtigen Lehren stecken zu bleiben. Und so. Oft sind diese Konflikte um die Lehre auch Konflikte um Worte, dass man eben Dinge anders oder andere Schwerpunkte setzt. Wir haben das gesehen, im 19. Jahrhundert gab es ganz viele Lieder, die um Errettung des Sünders, ja, sich drehten, ja, und ganz viel Dankbarkeit, dass Jesus die Sünder errettet. Und heute gibt es ganz viele Lieder, die sich um unsere Liebe zu Jesus oder Jesu Liebe zu uns drehen. Ja. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das eine richtiger oder wichtiger ist als das andere. Und dann sagen die Leute, früher haben wir noch immer von der Sünde geredet und vom Kreuz, ja, und heute nur noch von der Liebe, ja. Das sind auch inhaltliche Auseinandersetzungen. Es ist aber auch oft so, dass man einfach andere Schwerpunkte oder andere Worte, Akzentverschiebungen, ja. Früher haben viele Lieder das Wir gebraucht, heute gebraucht man sehr oft das Ich, ja. Auch das ist eine Akzentverschiebung. Viele Leute finden das falsch. Früher gab es viele Lieder, in denen man den Glauben bekannt hat, gesagt hat, das ist das, was wir glauben, so ist unser Gott. Ja. Heute gibt es Lieder, wo es auch darum geht, sagen wir mal, von Gott zu empfangen. Ja. Also immer mehr von dir oder so. Ja. Und da wird dann auch oft ein inhaltliche Schwierigkeit gesehen, so nach dem Motto, heute sind wir alle selbstsüchtig, weil wir auch von Gott empfangen wollen, ja, und man soll doch immer von sich selber wegschauen. Aber in Wirklichkeit sind das ja zwei verschiedene Aspekte, die beide wichtig sind. Okay, also man muss hingucken und fragen, ist der Konflikt, den wir hier haben, wirklich ein Konflikt um den Inhalt, um die Lehre? Und dem Konflikt kann man nur begegnen, indem man genau hinschaut. Ja? Da würde ich also sagen, ein Lösungsvorschlag, Vorsicht vor dem schnellen Urteil, ja. Sehr schnell hat man andere verketzert und sagt, das, was du denkst, ist falsch, was ich denke, ist richtig. In Wirklichkeit ist das, was du sagst, nur neu oder anders formuliert, ja, und das, was ich sage, so haben wir es halt immer gesagt. Ja. Und sehr schnell vermutet man irgendwo die Irrlehre, nur weil es unbekannt klingt oder anders klingt. Und es ist, man muss ja immer davon ausgehen, dass niemand bewusst etwas, also die Irrlehre sucht. Ja. Niemand führt ja das Lied ein, weil er denkt, ha, jetzt können wir endlich mal was Falsches singen. Sondern die meisten Leute glauben ja in gutem Gewissen, dass das Lied also wirklich auch das Richtige sagt. Ja? Und gleichzeitig muss man auch hinhören und fragen, ist die Kritik vielleicht angemessen? Vielleicht haben wir das ein oder andere Lied, in dem Unsinn drin steht. Ja? Und der einzige Weg, das rauszufinden, ist wirklich das Gespräch zu suchen und dass jemand hingeht und sagt, ich glaube, dieses Lied birgt eine Irrlehre, ja? Da ist etwas Falsches drin und deswegen sollten wir das nicht singen. Und dann sagt jemand anders, nein, das ist doch eigentlich ganz anders gemeint. Ja, da muss man vielleicht mal in der Gemeinde darüber predigen. Und dann muss man fragen, wer hat eigentlich da die Entscheidung? Wer entscheidet eigentlich, ob das richtig ist oder falsch? Was würdet ihr sagen? Okay, also wir haben beides gehabt, die Bibel und die Gemeindeleitung. Das ist ja, sind ja zwei verschiedene Dinge. Das, natürlich sollte eigentlich die Bibel darüber entscheiden. Aber was ist, wenn der eine sagt, also ich habe die Bibel an der Stelle richtig verstanden und der andere sagt, nein, ich habe sie richtig verstanden. Dann sind wir bei einem Problem. Ja. Und für solche Dinge gibt es eine Gemeindeleitung, damit eine Gemeinde gemeinsam entscheiden kann, sagen, dass wir entscheiden uns für diesen Weg oder für diesen Weg. Gerade wenn die Wege sich gegenseitig ausschließen. Ja. Da gibt es quasi eine Lehrhoheit der Gemeindeleitung. Für solche Konflikte ist sie eigentlich da und ich glaube, dass das eigentlich die geringsten Konflikte sind. Die mögen da sein, ja, aber in seltensten Fällen geht es darum. Das wird zwar oft vorgeschoben, aber in den seltensten Fällen ist wirklich, sagen wir mal, ein inhaltliches Problem. Ich guck mal gerade, der Ablenkungsfaktor ist relativ hoch. Also viele Leute gucken gerade so in diese Ecke. Ich würde vorschlagen, also wenn ihr euch nicht so ablenken lasst, ist auch schon mal was geholfen. Wenn es wirklich, sagen wir, viele Leute stört, dann müssen wir uns was überlegen, aber ich glaube, dass also da nichts Schlimmes passiert und dass wir auch hier weitermachen können. Wenn es stört wirklich viele so, dann muss ich das sagen. Okay, also, ich glaube, dass diese Lehrfragen wirklich oft nicht die wichtigen Fragen sind. Dann gibt es den zweiten Bereich, das ist der Musikstil. Da haben wir jetzt eben schon viel drüber geredet, haben diesen schönen Cartoon da gesehen, ja, mit Keith Jarrett, dem, der uns liebt, dem Keith Jarrett Stil, ja, und wir haben uns natürlich viel Gedanken darüber gemacht, welcher Musikstil ist der richtige. Wir haben gemerkt, dass da eine Gemeinde auch, sagen wir mal, ihre Grundentscheidungen treffen will. Welche Richtung wollen wir prinzipiell einschlagen? Wie können wir aber auch anderes bei uns einführen? Jetzt wollen wir ins Detail gehen, ja, nicht so sehr, also welchen kulturellen Musikstil, sondern es gibt oft Streit um das Musikalische, ja. Und das sind dann andere Themen. Das ist nicht so nach dem Motto, wir wollen überhaupt keine moderne Musik, sondern das sind dann Fragen wie die Liedauswahl. Mir gefallen die Lieder nicht, die wir singen. Ja? Ich habe ja nichts prinzipiell gegen Lobpreis, aber diese Lieder gefallen mir musikalisch nicht. Ja? Die sind mir irgendwie zu seicht oder sonst was. Dann gibt es Probleme in der Instrumentierung oder Streit um die Instrumentierung. Ja? Ist die Orgel nun richtig? Ist die Gitarre richtig? Das Klavier? Wie viele Instrumente können wir überhaupt ertragen? Ja? Streit um die Lautstärke. Ja, ist es zu laut, zu leise? Tempo. Ja, Streit um das Tempo. Zu schnell, zu langsam. Melodieführung. Und da heißt es dann oft, also sagen wir mal, die Leute, also ganz oft höre ich das von Lobpreisteams, ja, ja, unsere Gemeinde, die will keinen Lobpreis oder die sperren sich dagegen oder was weiß ich, die lassen den Heiligen Geist nicht an sich ran und sowas und die sind irgendwie, die sind verbohrt, ja. Und wenn ich dann, ich mache oft so Bandbegleitung dann vor Ort, ja, und dann gucke ich mir das mal an im Gottesdienst und dann reden wir darüber. Und dann muss ich sagen, vieles von dem musikalischen Problem, was die Gemeinde hat, ist nicht die Schuld der Gemeinde, sondern die Schuld des Musikteams. Ja? Da können Sie also jedes Musikteam, ohne sich ein schlechtes Gewissen zu machen, sich einfach bewusst sein, dass viele der musikalischen Probleme, die auch Leute haben mit Lobpreis, nicht an den Liedern liegt, ja, sondern an der Art, wie wir sie spielen. Ja? Ich habe das eben gesagt, es gibt diesen Standard, sagen wir mal, diesen Mainstream-Pop, ja, schöne Musik, wie sie also viele Musiker zu machen verstehen und auch sehr eingängig, so dass sie in viele Ohren und Herzen hineinfließt. Ich glaube, mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn unsere Lobpreismusik so klingen würde, dann hätten wir den ganzen Streit um Musik schon nicht mehr. Ja? Also zum Beispiel bei Pro Christ, ja? Da gehen ja nun viele Leute hin, auch verschiedenste Altersstufen, und dann gibt es da also die Musiker, ja, die das da machen mit schönem, richtig feiner Popmusik, ja, mit richtig musikalischer Qualität, ja, nicht zu aufdringlich, nicht geplärrt, sondern einfach schön gemacht, aber modern, ja, da beschwert sich niemand. Und wenn wir diese Musik hätten in unseren Gemeinden, dann wäre ein großer Teil der, sagen wir mal, des Streites um Musik schon vom Tisch. Ja. Das heißt, es ist eine ganz große Hausaufgabe für uns als Musiker, die Musik besser zu machen und weniger aufdringlich, ja, damit, sagen wir, der Anstoß dieser Musik verloren geht. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn man die Leute fragt, was gefällt dir denn nicht, dann ist es meistens entweder zu laut oder zu schnell oder zu hoch. Ja. Das sind diese klassischen Fehler. Und es ist wirklich so, dass wo immer ich hinkomme, sagen wir mal, bei Lobpreisteams so im Anfänger bis anfänglichen, fortgeschrittenen Bereich, ja, also wo es keine Profimusiker sind, sondern der ganz normale Gemeindemusiker, wo man einfach seine Gitarre spielt und seinen Bass und sein Klavier und ein bisschen Schlagzeug. Der große Fehler ist immer der, dass man viel zu viel macht. Viel zu viel, viel zu viel. Ja. Das heißt, jeder spielt, ja, gibt alles, was er kann. Ja. Und das kann man sich vorstellen. Wenn also 5 Leute 100% geben, dann hat man 500%. Und genauso hört sich das auch an. Ja. Und das ist einfach für die Gemeinde zu viel. Ja? Und dann gerne möchte man 5 Leute, die alle gut singen können, die möchte man alle integrieren. Dann hat man vorne diesen Lobpreischor und jeder kriegt ein eigenes Mikrofon. Und es ist für die Ohren nicht erträglich. Das wird man außer auf den super hochprofessionellen Bühnen, ja, aber ansonsten wird man das nirgendwo sehen, dass man diese Fülle an Musik den Leuten zumutet, ja, wenn man noch nicht mal zum Beispiel auch keinen professionellen Menschen am Mischpult hat, ja. Und da muss man einfach sagen, man müsste sehr viel dezenter sein in dem ganzen Bereich, ja. Man muss musikalisch, also könnt ihr euch ausrechnen, wenn da 5 Leute sind, dann darf jeder nur 20% beitragen zu der Klangfülle, ja. Und das ist wenig. Stell dir mal vor, du spielst 20% Klavier, ja. Heißt schon mal, deine linke Hand kannst du schon mal komplett auf dem Rücken lassen, ja. Und mit der rechten Hand kannst du auch mal, sagen wir mal, halb so viel spielen, ja. Dann bist du ungefähr da, wo du sein solltest. Ne? Ich glaube, dass das ganz zentral ist, dass man wirklich in den Musikteams arbeitet, die Musik zu verfeinern, transparenter zu machen. Es gibt oft so diese Lobpreiswand, ja. Dann geht das Lobpreisteam nach vorne und fangen die an zu spielen. Und das ist wie so eine Welle, die da über die Gemeinde rollt, ja. Und dann wundert man sich, die singen gar nicht mit, ne? Und es ist einfach man fühlt als Gemeinde nicht mehr die Freiheit, sich da einzuklinken, weil das, was da vorne kommt, schon so massiv ist, dass man sich nicht traut. Es ist jetzt nicht, um euch zu entmutigen, ja. Ich finde das toll, wenn sich Leute einbringen, wenn die Gaben noch ganz am Anfang sind. Nur die Leute arbeiten oft an der falschen Stelle. Die versuchen noch irgendwie ein bisschen besser und noch ein bisschen mehr zu machen und hier noch ein Solo mehr und da noch ein Rhythmus mehr, ja. Mehr, 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 mehr. Und wo ihr wirklich dran arbeiten müsstet, wäre das weniger, 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 weniger. Ja? Auch was das Tempo angeht. Die meisten Lobpreislieder werden zu schnell gespielt. Ja? Es sei denn, es sind also wirklich langsame Balladen, die werden ja manchmal wie Kaugummi gezogen, dass man überhaupt nicht mitsingen kann. Ne? Aber meistens ist wirklich der Fehler, dass man für eine Gemeinde, man singt das Lied so, wie man es im Hauskreis zur Gitarre singen könnte, so schnell kommt aber eine Gemeinde nicht mit. Das heißt, man muss ein bisschen mehr Luft geben, auch vom Tempo her. Auch von der Instrumentierung. Es müssen nicht immer alle 10 Instrumente spielen. Ja? Dass man mal sagt, dieses Lied ist ein bisschen gitarrenorientiert und da macht das Klavier mal nur ein bisschen Pling dazwischen und hier ein bisschen Plang. Ne? Hört euch mal das, ich meine, jetzt gibt's ja den neuen Grönemeyer, aber den habe ich noch nicht so ausführlich gehört, aber auf der alten Grönemeyer Mensch, ja, der Titelsong und für die Klavierspieler, ja. Hört euch mal den Klavierpart an von dem Lied. Ja? Das Lied geht erstmal so halb um, bis das Klavier zum ersten Mal kommt. Ja? Und dann macht das immer nur so pling, 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 pling. Ja? Ganz schön. Also sehr erhellend für Klaviermusiker. Für Gitarristen übrigens auch, weil die Gitarre ist gar nicht drin. Aber überhaupt, wenn das Lied geht los und es ist schon halb durch und bis dahin hat es nicht viel mehr gegeben als ein Bass und Rhythmus. Ja? Und es klingt trotzdem nach was. Also man kann mit ganz wenig ganz viel machen. Und ich glaube, dass oft auch für die alten Leute sehr viel hilfreicher wäre, wenn man sehr viel melodischer, dezenter, transparenter vor allen Dingen am Klang arbeiten würde. Ja, und nicht immer mit drei Stimmen, dass jedes Lied plärren, sondern einfach auch mal ein bisschen mit Dynamik arbeiten und solchen Sachen. Also das wäre jetzt Themen für den Bandworkshop. Ja. Aber viele der musikalischen Fragen, ich würde sagen 80% der musikalischen Fragen, liegen in der Hand des Lobpreisteams, daran zu arbeiten. Über die anderen Sachen haben wir eben schon geredet. Also es gibt ja diese schöne Farb- und Stilberatung, ja, dass man so versucht rauszufinden, was passt zu mir. Ja. Sowas braucht man für eine Gemeinde, also eine richtige musikalische Farb- und Stilberatung. Man kann sich da entweder Experten von außen holen oder man setzt sich in der Gemeinde zusammen und sagt, okay, was haben wir bei uns für Leute vertreten, was hören die für Musik zu Hause, ruhig mal so Umfragen machen, was hört ihr für welche Radiosender werden bei uns so gehört, welche Musik hört ihr gerne zu Hause, welche Musik würdet ihr gerne in der Gemeinde hören, welche Musik glaubt ihr, dass euer Nachbar gerne in der Gemeinde hören würde, dass man dann wirklich versucht rauszufinden, was ist in unserem Kern an Musik da. Und wenn das vielleicht zwei grobe Strömungen sind, die da sind, dann zu überlegen, wie kann man die verbinden, zum Beispiel in einem abwechselnden Rhythmus, aber so, dass jeder, sagen wir mal, regelmäßig in einem ihm vertrauten Stil Gottesdienst feiern kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Haben wir eben schon geredet, also nicht dieses gemischte Allerlei, sondern einen Grundton mit Variationen zu finden. Oder eben, wenn es überhaupt nicht zusammengeht, gibt es ja auch Modelle, wenn die Gemeinde groß ist oder so, dass man wirklich mehrgleisig fährt und sagt, unsere Gemeinde ist groß genug, dass sich zwei Schienen entwickeln können, die dann aber bewusst miteinander verknüpft werden im außergottesdienstlichen Bereich. Ja? Das ist noch ein anderes Modell, dass man sagt, also die wöchentlichen Gottesdienste gibt es einen morgens, einen abends, der morgens ist eher traditionell, der abends ist eher progressiv, aber damit sich die Gemeinde nicht auseinanderentwickelt, sorgen wir bewusst dafür, dass zum Beispiel immer einer aus dem einen Gottesdienst in dem anderen zu Gast ist, dass sich die Prediger durchmischen, dass wir gemeinsame Veranstaltungen machen. Einmal im Monat zum Beispiel machen wir ein Gemeindepicknick zusammen, wo man sich trifft, ohne dass man Musik machen muss. Ja, es ist ja oft auch nur die Musik, die das auseinanderhält. Und alle anderen Sachen kann man ja gut zusammen machen. Ja? Also da kann man auch über Lösungen nachdenken. Ihr seht schon, meine Tabelle, die wird jetzt doch nichts mehr, aber das ist einfach mit dem Rechner nicht so gut. Okay, jetzt haben wir den dritten Bereich. Der dritte Bereich ist ein anderer Bereich, das ist nämlich die Frage nach unserer Gottesdienstform. Und da wird oft, werden auch Ablenkungsmanöver gefahren, ja, dass man sagt, wir reden hier über Musikstile, über Liederbücher, über Folien, über Bands. In Wirklichkeit redet man über die Form des Gottesdienstes. Und die einen wollen gerne den Gottesdienst irgendwie so lassen, wie er ist, und die anderen wollen den Gottesdienst gerne verändern. Und es geht um diese ganze Frage, Gottesdienstmodernisierung, ja, und so weiter. Und da muss man oft fragen, auch die Leute, die gerade im Lobpreis- und Anbetungsbereich so aktiv sind und sagen, wir wollen jetzt eine Anbetungszeit machen und wir wollen jetzt Anbetungslieder, ernsthaft zurückfragen und sagen, willst du wirklich die Anbetung? Ja, kann ja sein, also ich will dir nichts Böses unterstellen. Willst du das oder geht es dir in Wirklichkeit darum, den Gottesdienst zu modernisieren? Dann können wir das gleich sagen und auch anders dran arbeiten. Ja? Das sind zwei völlig verschiedene Themen. Ja? Also Gottesdienstmodernisierung ist ein wichtiges Thema. Man muss halt fragen, welche Gottesdienstform ist für unsere Gemeinde die richtige. Nur sollte man die nicht so eng verknüpfen mit dem Musikstil und mit der Musikauswahl. Ja? Sondern sich wirklich fragen, geht es mir um Anbetung, um mehr Anbetung oder geht es mir um Modernisierung? Und jetzt will ich hier kurz drei verschiedene Modelle vorstellen, denn es hat auch etwas mit dem Verständnis zu tun, was ich von Gottesdienst habe. Es geht ja nicht nur darum, soll der Gottesdienst 5 Minuten länger sein oder kürzer oder können wir den ein bisschen bunter machen, sondern ich habe gemerkt, dass da oft ganz grundsätzlich unterschiedliche Verständnisse von Gottesdienst aufeinander prallen, ohne dass die Leute das merken. Und ich habe die mal versucht, auch mit Begriffen zu benennen. Ja, wir haben im Alten Testament die Gottesdienste, das Modell des Tempels. Ja? Ein Ort, wo Gott gesagt hat, an diesem Ort will ich euch begegnen. Und dann gibt es diesen Gottesdienst im Tempel, wo die ganzen Leviten zusammenkommen und dann wird gesungen und sie singen die Lobpreislieder. Und dann heißt es dort, die Gegenwart Gottes kam wie eine Wolke und erfüllte den ganzen Raum, sodass die Priester ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten, weil Gottes Gegenwart so dicht dort war. Das war die Idee des Tempelgottesdienstes, dass es einen Ort gibt, wo Himmel und Erde sich berühren, wo Gott uns nahe kommt und wo wir Gott nahe kommen und wo Gottes Gegenwart so spürbar ist, dass man sie fast greifen kann. Und deswegen ging man in den Tempel, man ging dorthin, um Gott zu begegnen. Es gab da auch keine Predigten oder sowas, sondern das war ein Gebetsort, um Gott zu begegnen. Dann wurde der Tempel ja irgendwann zerstört und parallel in der letzten Zeit bildeten sich überall die Synagogen. Also wenn man nicht zum Tempel ging, hatte man eine Synagoge vor Ort. Die Synagoge war eher so etwas wie ein Lehrhaus oder auch ein Gemeinschaftshaus. Ja? Da wurde Schrift gelesen, da wurde Bibel ausgelegt, da wurde diskutiert, da wurden auch Nachbarschaftsneuigkeiten ausgetauscht. Ja? Das ist so dieses Modell der Synagoge, was teilweise parallel zum Tempel existierte, was dann aber, als der Tempel zerstört wurde, eigentlich den Tempel ablöste. Schon im Judentum, aber dann auch im christlichen Verständnis des Gottesdienstes. Also wir hatten zum Beispiel in der alten Kirche, also wir sehen das immer noch in Jerusalem, wenn wir zu den orthodoxen Kirchen gehen, da merken wir, dass die sehr stark von diesem Modell des Tempels ausgehen. Ja, da ist jeder Gottesdienst mit ganz viel Weihrauch und es wird also nur Lieder gesungen, Lobpreislieder und die Priester zelebrieren da irgendwas und so. Es ist alles ganz unheimlich und so. Ja, aber man merkt, dass dieses alte Verständnis da ist, Gott ist hier und wir dienen ihm. Ja, wohingegen dann in der Reformationszeit natürlich dieser Schwerpunkt verschoben wurde und gesagt wurde, nein, der Gottesdienst ist vor allen Dingen dazu da, das Evangelium zu verkünden. Ja? Und das war zum Beispiel auch Luther, der die Kirchenbänke eingeführt hat. Ja? Und das waren nämlich eigentlich Schulbänke. Und er hat gesagt, sowas brauchen wir auch in der Kirche, damit die Leute sich hinsetzen können und zuhören können. Ja? Und so wurde also dann der Gottesdienst schwerpunktmäßig zum Lehrhaus. Ja, es gab dann noch später die Entwicklung, dass der Gottesdienst eben fast mehr sowas wurde wie eine Vereinsversammlung, ja, so wie die Jahreshauptversammlung, nur halt Woche für Woche, ja, vor allen Dingen eben durch den Pietismus, wo es eben noch die Versammlung quasi, also da gab es morgens ging man in die Kirche und abends gab es die Stunde, ja, und da hat man quasi, gab es dann die, ne, wo man eigentlich zusammenkam und dann Bibel gelesen hat und sich auch so getroffen hat. Und eben beim Brüdergemeinden gibt es dieses Spezielle eben auch von der Anbetungsstunde und der, wie heißt die zweite eigentlich? Weiß man auch nicht, ne? Da ist das dieses Parallele auch noch so ein bisschen drin, ne? Und dann gibt es das Letzte, das gab es auch schon zur Zeit der Bibel, ja? Also ein öffentlicher Ort, es gab diese öffentlichen Orte, ne? Tempel, Synagoge und das Theater, ja, das Theater, das eben vor allen Dingen dazu diente, etwas aufzuführen, ja, um eben Leute auch einzuladen, denen etwas zu bieten, ja, etwas Unterhaltsames, aber auch etwas Lehrreiches, ja, und das ist ein Gottesdienstmodell, was sich heute auch immer mehr verbreitet, ja, in der Gemeinde. Zunächst mal im Positiven, in der positiven Idee auch, dass man sagt, man will Gottesdienstprogramme machen, die einladend sind, auch für Nichtchristen. Ja. Man will ein ansprechendes, gut moderiertes Programm machen, man spielt Theater, man hat ein Unterhaltungsprogramm, was sich eben eine gute Fernsehshow andockt, was an sich alles eine gute Idee ist. Wir haben das auch in den Pro-Christ-Schulungen ganz stark gefördert, weil wir gesagt haben, das ist eine gute Sache. Der Punkt ist nur, wenn das den Gottesdienst ersetzt, dann haben wir ein Problem. Ja? Also wenn Gemeinden sowas anbieten, ist klasse. Man hat es ja viel gelernt vom Willow-Krieg zum Beispiel. Ja? Man übersieht nur oft, dass Willow-Krieg seinen Gottesdienst auf den Mittwoch geschoben hat, um sonntags Theater machen zu können. Ja? Also schwerpunktmäßig gesagt, um sonntags den Sucher-Gottesdienst machen zu können, der eben sehr stark aufführungsorientiert ist. Ja? Aber die machen das nur, weil sie ihren Anbetungsgottesdienst auf den Mittwoch geschoben haben. Weil sie gesagt haben, der eigentliche Gottesdienst für die Gemeinde ist am Mittwoch. Und das übersehen viele deutsche Gemeinden und sagen, wir müssen jetzt unseren Gottesdienst umstrukturieren, sodass er quasi das Innere nach außen gekehrt ist. Ja? Und dass wir machen als Gemeinde ein Programm für unsere Umwelt und das soll möglichst gut sein, damit die auch wiederkommen. Ja? Und da ist oft dieser Konflikt zwischen den verschiedenen Gottesdienstmodellen und gerade bei diesem letzten Modell, aber auch vorher bei diesem Vereinshausmodell, ja, auch bei dem Lehrhaus, ist eben dieser Aspekt der Gegenwart Gottes gerät ganz in den Hintergrund. Bis dahin, dass man bei einem ordentlichen Suchergottesdienst eben sagt, da passt kein Anbetungslied rein, da darf auch nicht gebetet werden. Das sind alles Dinge, die halt viel zu geistlich sind für den armen Besucher. Ja? Nur die Frage ist, wo passiert das denn dann noch? Ja? Wo ist der Ort, wo die Gemeinde wirklich auf den Knien liegt, ja, in der Anbetung, ja, wo, ja, die Tränen fließen, weil wir Gott so nahe kommen, ja, so wie es in Esra stand, ja. Wo passiert das, ja? Und das sind unsere Gottesdienste inzwischen so nette Versammlungen am Sonntagmorgen, wo wir ein nettes, unterhaltsames Programm haben, wo es gut durchmoderiert ist, wo ein kurzes Stückchen nach dem anderen kommt, möglichst wie im Fernsehen in 3-Minuten-Bits, ja. Und das sind die Fragen, die wir hier in diesem Bereich besprechen müssen und wo wir drüber reden müssen. Das hat erstmal gar nicht so sehr mit den Musikstilen und den Anbetungsliedern oder nichts zu tun, sondern was wollen wir mit unserem Gottesdienst? Ja, wozu soll der dienen? Welchem Modell wollen wir folgen? Wichtig ist, dass wir auch andere Modelle kennenlernen. Oft kennt man ja nur seinen eigenen Gottesdienst. Das heißt, man muss sich die Zeit nehmen, auch mal woanders hinzugehen, zu sagen, wo finden wir denn andere Gottesdienstformen und was können wir von denen lernen? Und welche Fehler sollten wir vielleicht nicht machen, die wir woanders sehen? Das heißt, das ist auch Mühe, gemeinsam woanders hinzugehen, auf Seminare zu gehen, über diese Sachen zu reden, dass man auch Vor- und Nachteile wirklich gegeneinander abwägt, dass man dauerhaft an Lösungen arbeitet und nicht nur irgendwas improvisiert, weil man gerade eine gute Idee hat. Prinzipiell habe ich mir noch hier hingeschrieben, innere Erneuerung kommt vor äußerer Neuerung. Ja? Also man versucht oft äußerlich ganz viel zu verändern, weil man hofft, dadurch kommt dann auch innerlich irgendwie was Neues. Aber es ist in Wirklichkeit andersrum. Man muss quasi sich von innen nach außen erneuern. Man muss im Inneren erstmal wissen, wo man hin will. Ja? Und oft sind zum Beispiel Lobpreislieder, werden eingeführt, damit die Gemeinde jetzt mal ein bisschen lobpreisiger wird oder so. Ja? Und das ist natürlich falsch angepackt. Ne? Man kann diese Lieder eigentlich erst singen, wenn das Bedürfnis danach da ist. Ja? Sonst sind sie irgendwie aufgesetzt und unecht. Das heißt, man muss zunächst mal vielleicht manchmal mit dem traditionellen Liedgut es lernen, wieder neu die Anbetung zu entdecken, ja, und einen Hunger und Durst nach der Gegenwart Gottes in der Gemeinde neu zu entdecken und neu zu entfachen, wenn er denn nicht sowieso schon da ist. Und dann sagen, okay, und jetzt haben wir vielleicht auch noch neue Lieder, die wir damit einklinken können. Dann gibt es das letzte Feld, das sind Konflikte um Macht. Oder wenn man es nett sagen will, Mitwirkung. Ne? Meiner Beobachtung nach sind das wirklich die Konflikte, die meistens im Hintergrund stehen. Also es gibt Konflikte um die Inhalte, es gibt Konflikte um Musikstil, auch um Gottesdienstformen, aber sehr oft gibt es hier um Machtfragen. Ja? Dass also es quasi in so einer Gemeinde so unsichtbare Leiterpersönlichkeiten gibt. Die können in der Gemeindeleitung sein oder vielleicht auch nicht, ja. Aber die haben quasi das Sagen. Und jetzt passiert hier plötzlich etwas Neues und sie werden nicht gefragt. Und das ist dann schwierig, ja. Und dann gibt's halt Knies, da wird hinten rumgeredet und man mag das nicht, dass jetzt plötzlich dort ja neue Leute sich mit einbringen. Diese ganz banale Sache, ja, in Lobpreis- und Anbetungsbereich gibt es einfach viele junge und neue Mitarbeiter, die man bis jetzt nicht so gesehen hat. Und das erregt bei vielen Unwillen, ja. Die sind erst 2 Jahre da und jetzt wollen die schon da vorne stehen, ja. Oder die habe ich doch letztes Jahr noch in der Jungschar gehabt. In Wirklichkeit sind die schon 25 Jahre alt, ne. Und jetzt wollen die da vorne was machen, ja. Konflikte zwischen Leitung und Mitarbeiterschaft. Also die Gemeindeleitung will das eine und Mitarbeiter, speziell Musiker, wollen was anderes, ja, und dann gibt es da also die Frage, wer hat denn nun zu bestimmen, wer darf das denn nun entscheiden, also Leitung gegen Mitarbeit, Musiker gegen Moderatoren, also es gibt oft diese Gottesdienstteams und die Musikteams, ja, und jeder denkt jetzt, ich bin auch dafür zuständig, den Gottesdienst so schön wie möglich zu machen, und dann gibt es dann Konkurrenz, ja, weil der eine das nicht so plant, wie der andere das gerne hätte. Es ist auch oft, sagen wir, eine Grundfrage, wovon gehen wir aus? Von Gaben oder von Funktionen? Ja? Also geht man davon aus, welche Gaben sind in der Gemeinde vorhanden und wie können wir sie einbringen? Also zum Beispiel, welche musikalischen Gaben und wie können wir die fruchtbar machen? Oder geht man von Funktionen aus? Wir brauchen einen Moderator, wir brauchen einen Organisten, wir brauchen einen Gottesdienstleiter, und dann besetzt man diese Funktionen mit Leuten, denen man traut. Ja? Also es ist auch so eine Grundfrage, wie man mit diesen Sachen umgeht. Also, wie geht man an diese Themen ran? Man muss sich klar werden über seine eigenen Motive. Warum passt mir etwas nicht? Warum will ich unbedingt etwas durchsetzen? Was ist eigentlich mein Motiv dahinter? Ja? Geht es mir darum, irgendwie mehr Einfluss zu gewinnen? Geht es mir darum, dass ich meine Gemeinde gerne mitbestimmen möchte? Ist ja auch was Gutes. Ja? Dass man bereit ist, eigene Fehler auch zuzugeben und zu sagen, hier, da habe ich auch mit Stolz zu kämpfen, ja, oder mit Neid. Dass man Absprachen macht und sich auch in Absprachen hält. Ja, also gerade in diesen Konflikten und über Zuständigkeiten und so, dass man einfach sagt, für welche Entscheidung ist die Leitung zuständig, und dann muss ich auch nicht dauernd dagegen meckern. Ja. Oder und wenn mir das nicht passt, dann muss ich es grundsätzlich klären. Aber ich kann nicht immer wieder gegen Entscheidungen der Leute arbeiten, die eigentlich für etwas zuständig sind. Ja. Das heißt, ich muss versuchen, Absprachen zu treffen und mich dann auch an diese halten. Ne. Zuhören statt verteidigen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sehr oft wird immer nur verteidigt in diesen Konfliktfällen. Ja, das heißt, die Musiker versuchen zu sagen, warum die Musik so wichtig ist, und die anderen versuchen zu erklären, warum sie gerne die alten Lieder singen wollen und so weiter. Ja, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man lernt zuzuhören. Dass man also wirklich versucht zu verstehen, warum hat der andere jetzt eine Not? Ja, warum mag der mein Lobpreislied nicht? Ja, was stört ihn daran? Ich sage das immer allen Lobpreisteams, ne, dass sie, wenn die immer sagen, ja, unsere Gemeinde und die Ältesten, die sind dann so dagegen oder die verschließen sich so und so, dann sage ich immer, ihr müsstet eigentlich euch bei jedem dieser Leute einmal sonntags zum Mittagessen einladen, ja, oder die zum Mittagessen einladen und dann sagen, so, jetzt erzähl mir doch mal, ne, was macht dir Not, ja, was würdest du dir wünschen, was sollen wir anders machen, erzähl mir mal von deiner Herkunft, ne, was hilft denn dir im Gottesdienst, dass man wirklich nicht nur quasi immer meckert, man kennt ja immer die dann nach dem Gottesdienst kommen und sagen, es war zu laut oder es war zu schnell oder so, ne, das ist oft die einzige Begegnung, die man hat, ja, und dann versucht man das abzuwehren oder sagen, ach, der sagt das immer, ja. Diese Leute dann wirklich mal einzuladen, zu sagen, erzähl mir doch mal bitte, was dir Not macht, ich möchte das verstehen lernen, ja, erklär mir das mal. Die Alten respektieren, die Jungen fördern oder wertschätzen. Das ist so gegenseitig, ja, jung gegen alt, dass man wirklich merkt, wie viel Schatz und Wert darin steckt, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die Erfahrung haben, die Geschichte mitbringen, die wissen, wie es früher war und deren Erfahrung auch hochschätzt, auch gerade wenn man jung ist und wenn man diese Erfahrung noch nicht hat. Dass man nicht immer denkt, Alte blockieren nur, sondern dass man sagt, Alte sind ein Schatz. Störer gesehen werden, als eine wilde Heißsporne, die alles kaputt machen wollen, sondern als Schatz ebenfalls. Ja? Zu sagen, hey, das ist doch toll. Das ist nicht, wie es eben hieß, auf so einer Karte, ist die Gemeinde von morgen, sondern zu sagen, nein, das ist die Gemeinde von heute. Ja? Das ist ein Teil unserer Gemeinde, der ganz, ganz wichtig ist. Und das zu respektieren und auch zu fördern und zu sagen, ich will nicht immer dagegen arbeiten, sondern ich will euch das ermöglichen, dass ihr das so machen könnt, wie es euch hilft. Und ganz wichtig, zwischenmenschliche Konflikte nicht vergeistlichen. Ja? Sehr oft wird dann plötzlich gesagt, ja, ne, der Herr oder ne, die Leute sind irgendwie harten Herzens oder sonst was. Ne? Oder ja, wir haben viel Kampf und da müssen wir erstmal beten und so. Sondern wirklich sagen, hier haben wir einen Konflikt zwischen dir und mir. Lass uns mal darüber reden. Daran müssen wir arbeiten. Okay. Soweit in die Richtung. Jetzt würde ich gerne noch so ein paar Minuten Rückfragen machen. Und dann sollten wir uns noch Zeit nehmen, noch mal ein bisschen zu singen und zu beten zum Abschluss. Und ihr habt mir erlaubt, dass wir bis 15:15 nachmachen dürfen. Das ist dann auch okay. Ja. Ja. Also in dem Normalfall ist es ja nicht so problematisch, weil die Stelle ist schnell vorbei. Ja? Und wenn das wirklich 10-mal zum Problem wird, dann würde ich sagen, ihr habt da ein anderes Problem. Weil wenn das ein Problem ist, ja, dann heißt es ja, dass dass irgendjemand da so auf seine Version beharrt, ja, dass man sich da nicht einigen kann. Das zeugt von einer großen Querköpfigkeit. Da würde ich sagen, muss man daran arbeiten. Noch Fragen? Ja, das ist, würde ich sagen, ist der letzte Spalt. Da geht es dann wirklich nur um Macht, ja, und nicht um das gemeinsame Überlegen, was ist für uns das Beste. Ja. Es gibt tatsächlich ja Probleme um den Musikstil, weil man nicht so einfach bestimmen kann, was das Beste ist. Also wenn man da sagt, wir wollen eigentlich das Beste, aber wir wissen nicht, welches das ist ein musikalisches Problem. Ja? Wenn man sagt, ich will eigentlich gar nicht das Beste, sondern ich will nur das, was mir gefällt, dann haben wir ein Machtproblem, ja? Oder ein Egoismusproblem. Da muss man dann geistlich dran arbeiten, also was heißt, oder charakterlich dran arbeiten. Das, ja. Ich wiederhole mal die Frage für die Aufnahme. Gibt es Musikstile, die ungeeignet sind für den Gottesdienst? Ich glaube schon. Das heißt für den Gottesdienst, aber für die Anbetung. Ich glaube, dass es manche Musikstile gibt, denen, da müssen wir jetzt ins Detail gehen, aber es gibt manche, denen, die quasi darauf angelegt sind, besonders künstlich zu sein. Ja? Also quasi die ganze elektronische Musik, die nicht, die wirklich dazu dient, gute Musik zu produzieren, ja, aber nicht, also wo das Musikprodukt eigentlich das Wichtige ist, was auch toll, was ich toll finde, würde ich auch jeden drin vorne, ist nichts Schlimmes, nur ist es schwierig, das dann zu nutzen für die Anbetung, wo die Musik nicht im Mittelpunkt steht. Das Gleiche gilt aber auch für manche klassische Musik. Ja. Auch die kann eben so quasi selbst narzisstisch sein, ja, wo es also wirklich um das perfekte Performen geht, von klassischer Musik, dass das nicht unbedingt für die Anbetung hilfreich ist. Das heißt, hat nichts gegen die Musik. Ja. Es gibt natürlich auch manche, sagen wir mal, im Omega-Bereich, manche Musik, die, sagen wir mal, insgesamt vom Charakter eher depressiv oder destruktiv ist. Ja. Wo ich auch sagen würde, das ist dann nicht so hilfreich für die Anbetung. Also ich glaube schon, dass in der Anbetung hilfreich ist, nicht so die Extreme zu suchen. Ja. Ich würde nicht prinzipiell sagen, es hat im Gottesdienst nichts zu suchen. Vielleicht als Event oder als ne, Performance oder so kann man solche Sachen immer auch gut einbringen, vielleicht. Ne? Aber für die Anbetung würde ich eben eher das suchen, was zur Normalität führt, zum Authentischen, zum Normalen. Und manche der Musikstile sind eben bewusst so angelegt, dass sie ins Extrem gehen, weil sie etwas austesten wollen, in die eine oder andere Richtung. Also viele dieser Kirchen-Techno-Partys zum Beispiel sind ja auch schöne Events, um Leute anzulocken, um diese Leute in die Kirche zu kriegen. Aber wenige davon, zumindest die, wo ich war, sind wirklich so, dass man jetzt da, sagen wir mal, die Leute in die Gottesbegegnung führen will dadurch. Das ist eher so das für das spirituelle Erlebnis oder eben damit man mal moderne Musik da hat oder so. Kann man alles mal machen, aber ist eben auch nicht so als Normalfall geeignet. Noch andere Fragen? Ansonsten bin ich auch gleich noch hinterher da, die jetzt nicht so auf der Seele brennen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal, tun wir nochmal das, worüber wir geredet haben, und dann werden wir noch hören, wie das nächste Seminar aussehen kann.